Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Auch bei uns im Programm hinterlässt die Corona-Pandemie ihre Spuren. Etwa, weil wir unsere GesprächspartnerInnen doch nicht treffen können. Deswegen schauen wir heute nicht, wie angekündigt, auf die Träume und Schäume des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Ahlen. Dazu kommen wir in einer anderen Nachspielsendung. Wir blicken stattdessen auf den deutschen Sport in der Corona-Krise. Beim ersten Shutdown im März mussten schnelle Lösungen für Vereine und AthletInnen her. Draußen trainieren, mit Abstand, mit Maske oder gar nicht mehr. Wie sieht es jetzt aus, im 10. Monat der Corona-Pandemie? Eine Bestandsaufnahme von Thomas Wieler, die mit der Bundeskanzlerin beginnt.
Wir erleben ganz besondere Wochen. Wir sind in einer entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung.
Die Bundeskanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast am 28. November. Nun schon ein knappes Jahr dreht sich das Leben gefühlt nur noch um ein Virus.
Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.
Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Erstmals wurden auch drei Fälle in Europa bestätigt, in Frankreich.
Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ein Mann aus Bayern hat sich mit dem neuartigen Erreger...
Klar ist inzwischen, das Virus sorgt für millionenfaches Leid rund um den Globus. Einerseits ausgelöst durch die daraus entstehen könnende Lungenkrankheit Covid-19, die bei schweren Verläufen tödlich endet. Andererseits hat Corona Existenzen zerstört, zum Beispiel in der Kultur und in der Gastronomie, und Kinder traumatisiert, die in einer maskierten Umwelt aufwachsen. Die freiheitseinschränkenden Maßnahmen der Regierungen haben weltweit eine Debatte ausgelöst, die fast schon einer Glaubensfrage gleichkommt. Da ist die Mehrheit, die die staatlichen Maßnahmen unterstützt und keine Alternativen sieht. Und da sind die Kritiker, die diese aus unterschiedlichsten Gründen für nicht verhältnismäßig halten und ablehnen. Ins direkte Gespräch kommen beide Seiten kaum. Das Virus spaltet die Gesellschaft. Es vereint uns jedoch auch, denn wir sind alle in irgendeiner Form davon betroffen. Und damit natürlich auch der Sport.
Wenn es wirklich so sein wird, dass vor 21 keine Veranstaltungen und keine nennenswerten Aktivitäten im Wettkampfsport möglich sind, dann befürchten wir, dass Sport Deutschland 2021 nicht mehr wiederzuerkennen ist, weil damit dann ein Dominoeffekt entsteht und aus den vielen Brandherden, die wir derzeit erkennen, ein Flächenbrand werden dürfte, der auch in dem Teil der Gesellschaft zu nachhaltigen und drastischen Schäden führen wird.
Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, im April. Das große Vereinssterben ist bisher ausgeblieben, da Breitensportlerinnen und Sportler zwischen Ende Mai und Anfang November bundesweit wieder aktiv sein konnten. Spitzensportler können ohnehin weiter trainieren und Wettkämpfe bestreiten, da es ihr Beruf ist. Dafür werden sie aber auch kritisiert, allen voran der Profifußball. Zu Unrecht, meint Gerhard Strate, Hamburger Rechtsanwalt und Strafverteidiger, der sich unter anderem auf Verfassungsbeschwerden spezialisiert hat.
Also es ist einfach schlicht so, die Kontaktbeschränkung gilt auch in allen Ländern, Bundesländern, soweit nicht, als die Kontakte für die Berufsausübung erforderlich sind.
Als die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder am 22. März den ersten Lockdown beschließen, ist der Umgang mit dieser außergewöhnlichen Situation ein langsames Vortasten. Knapp 90.000 Sportvereine mit etwas mehr als 24 Millionen Mitgliedern in Deutschland müssen grundlegend umdenken. Veronika Rücker, DOSB-Vorstandsvorsitzende.
Zum einen ging es natürlich zunächst mal darum, in allen 90.000 Vereinen den Lockdown verantwortungsbewusst umzusetzen und zu garantieren, dass wir eben das Sporttreiben in dem Moment einstellen und auch dafür zu sensibilisieren, wie notwendig das ist und dass einfach die Gesundheit der Bevölkerung hier absolute Priorität hat.
Betroffen ist auch der Turnverein Erlangen, der 2018 für seine Arbeit mit dem großen Stern des Sports ausgezeichnet worden ist. Jörg Bergner ist der Vorsitzende von rund 7.000 Mitgliedern.
Wir haben sofort nachgerechnet, überprüft unsere Liquiditätsplanungen und den Haushaltsplan. Und das Schwierige ist natürlich abzuschätzen, wenn man mit so einer Situation kurzfristig konfrontiert wird, welche wirklichen Auswirkungen hat es, wie lange dauert die Maßnahme. Wir haben dann sofortige Maßnahmen getroffen, um die Kostensituation zu reduzieren. Das heißt, an den Sachkosten sofort gearbeitet, haben Haushaltssperre erstellt und zunächst mal kurzfristige Anschaffung alles zurückgenommen und haben dann uns natürlich auch mit dem Thema Personalkosten auseinandersetzen müssen. Wir sind als Großverein natürlich mit vielen hauptamtlichen Mitarbeitern ausgerüstet.
Anfang Juli beschließt der Bund Soforthilfen für den deutschen Profisport in Höhe von 200 Millionen Euro. Damit sollen Vereine die Möglichkeit bekommen, Einnahmeausfälle, vor allem beim Kartenverkauf, zu kompensieren. Die finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder nehmen die Clubs dankbar an, denn nur so können sie die Zeit zwischen März und Juni überbrücken. Seit dem 1. September können Sportvereine der Profi- und Semi-Profi-Ligen zudem eine weitergehende Unterstützung beim Bundesverwaltungsamt beantragen. Die staatlichen Zuschüsse reichen allerdings weder im Spitzen- noch im Amateursport aus, um alle Kosten zu decken. Angestellte werden deshalb häufig in Kurzarbeit geschickt. Für die meisten Vereine das einzige Mittel, um keine Kündigungen auszusprechen. Für diesen Weg entscheidet sich im Frühjahr auch der TV Erlangen. 28 Angestellte und über 200 Übungsleiter arbeiten damals für den Club aus Mittelfranken.
Wir hatten ein wichtiges Ziel. Wir wollten keine Mitarbeiter entlassen, weder betriebsbedingt noch sonst wie. Wir haben allerdings unsere 25 sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter zunächst mal ab April in die Kurzarbeit geschickt. Mittlerweile hat sich das so geändert, dass wir die Mitarbeiter im Sportbetrieb fast komplett wieder auf 100% Arbeitszeit haben.
100% arbeiten? Für die deutschen Eishockey-Profis seit einem Dreivierteljahr nur ein Traum. Sie trifft es besonders hart. Im März bricht die DEL als erste Mannschaftssportart die Saison ab. Erst müssen die Spieler in Kurzarbeit, dann müssen sie auf 25% ihres Gehalts verzichten. Voraussetzung für die 14 DEL-Clubs, um für die neue Spielzeit eine Lizenz zu erhalten. Die Saison soll nach mehreren geplanten Startterminen nun endlich am 17. Dezember beginnen. Moritz Müller, Kapitän der Kölner Haie.
Das Wichtigste vorab war natürlich erstmal die Vereine zu retten. Deswegen haben wir die Vereinbarung zur Kurzarbeit unterschrieben. Das mit den 25%, da war ich eh schon immer der Meinung, das war gar nicht abzusehen im März, inwieweit 25% zu viel oder zu wenig sind. Ich denke, für die Vereine war es erstmal wichtig, dass wir in Kurzarbeit gehen, um somit ja den größten Kostenblock von deren Schultern zu nehmen.
Die extrem angespannte Lage belastet nicht nur Profisportler, sondern auch die Nachwuchsarbeit. Seit dem ersten Lockdown gibt es dort teilweise erhebliche Probleme bei der Realisierung und Finanzierung. Kavi Niromant, Geschäftsführer des amtierenden deutschen Volleyballmeisters Berlin Volleys.
Wir haben gerade ein neues Programm vor 3 Jahren aufgesetzt gehabt, berlinweit mit anderen Vereinen, wo wir inzwischen über 350 Kinder in diesem Programm drin haben. Wir haben selber im Verein 20 Jugendtrainer, die wir über Jahre aufgebaut haben. Wir haben natürlich versucht, die alle auch weiter zu bezahlen, damit die uns nicht abhanden kommen. Das war uns enorm wichtig, dieses Gerüst nicht zu verlieren. Weil in dem Moment, wo wir die Trainer verlieren, dann verlieren wir auch die Spieler und die Kinder.
Der monatelange Ausfall des Vereins- und Schulsports hat bei Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen. Welche Folgen das für deren motorische und geistige Entwicklung haben wird, ist noch nicht abzusehen. Die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.
Ich glaube, dass das vielfältigste Auswirkungen hat und dass wir das mit Sicherheit auch in der Konsequenz noch weiter spüren werden. Wo Sie Kinder- und Jugendsport sagen, darf man eben auch nicht vernachlässigen, dass es in all dieser Zeit keinen Schulsport gegeben hat und damit eben viele auch nicht an Sport und Bewegung herangeführt worden sind.
Kinder leiden unter dem ersten Lockdown besonders. Ohne Kita, Schule und Vereinssport fehlen monatelang soziale Kontakte. Bewegung und Treffen mit Freunden kommen in der Zeit zwischen Ende März und Anfang Juni viel zu kurz. Auch die 19-jährige Lara hat damit ihre Probleme. Sie ist Sportakrobatin und trainiert normalerweise 3 bis 4 Mal die Woche.
Man sitzt den ganzen Tag nur vorm Computer, man kriegt diese Energie nicht raus. Man denkt sich, oh, jetzt muss ich hier erstmal 3 Stunden Online-Unterricht machen. Ich würde ganz gerne rausgehen und Sport machen.
Ob und wie ansteckend Kinder bei SARS-CoV-2 sind, darüber gehen die wissenschaftlichen Meinungen weiterhin stark auseinander. Susi Kriemler, Schweizer Kinderärztin und Epidemiologin an der Universität Zürich.
Die ersten bevölkerungsbasierten Daten, die wir haben von der ganzen Welt, zeigen, dass es möglicherweise so ist, dass sich Kinder gleich häufig wie die Erwachsenen anstecken, aber einfach weniger und mildere Symptome entwickeln.
Diskutiert wird auch darüber, ob und inwiefern alte Menschen und Risikogruppen unter den Vorzeichen einer Pandemie isoliert und damit besonders geschützt werden müssen oder mit Schutzmaßnahmen weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ältere Spieler, die beim Curling-Club Düsseldorf von 1961 kein Risiko eingehen wollen, bleiben seit dem ersten Lockdown lieber zu Hause. Was Daniela Hüster, Vorstandsmitglied im Verein, mit Blick auf die Zukunft nachdenklich stimmt.
Ich weiß von 3 Mitgliedern, die gesagt haben, dass selbst in der Zeit, wo wir jetzt kurzzeitig spielen durften, dass sie wegen der Corona-Situation nicht zum Training gekommen sind. Aber es ist natürlich auch das Nachwuchs im Sinne von neue Mitglieder jetzt nicht zu erwarten ist, weil wir eben keine Schnupperkurse anbieten können und niemandem dieses Curling-Spielen und was da so mit zugehört nahebringen können.
Das soziale Miteinander, das in deutschen Sportvereinen zwar heutzutage längst nicht mehr so eine große Bedeutung hat, aber trotzdem für viele Mitglieder wichtig ist, liegt weitestgehend brach. Diese Erfahrungen macht auch Michael Wermke vom Berliner Segelclub SC Freier. Im Mai äußert er sich wie folgt.
Die größten Veränderungen werden schon sein, dass wir unser Vereinsleben nicht führen können, dass wir jetzt gar nicht wissen, ob wir im Sommer eine Mitgliederversammlung durchführen können, ob wir uns in größeren Gruppen überhaupt zusammenfinden dürfen. Es werden keine Regatten stattfinden, vorläufig. Und mit Blick auf die älteren Mitglieder, die Sache, dass sie zurzeit nicht das Gelände betreten dürfen und eigentlich aus dem Vereinsleben ausgeschlossen sind.
Und das, obwohl alle deutschen Sportvereine Hygienekonzepte entwickelt und je nach Disziplin besondere Maßnahmen getroffen haben. So wie beim Frauenruderclub Berlin-Wannsee, bei dem auch die frühere Leistungssportlerin Carola Brandt aktiv ist.
Wir müssen mit Masken die Boote zu Wasser bringen. Der Steuermann muss mit Maske rudern. Wir dürfen unseren kleinen Gemeinschaftsraum nicht benutzen. Wir durften bis Mitte Juni gar nicht rudern, nur mit Partner. Ich hatte also das Glück, dass ich mit meinem Mann rudern konnte, weil wir Partner sind. Ansonsten lag hier alles auf Eis, bis auf einer rudern und sonst nichts.
Die je nach Bundesland sehr unterschiedlichen Corona-Verordnungen sorgen auch im deutschen Sport für Verunsicherung und Verwirrung. Frei nach der Devise, jeder macht seins. Nach der Rückkehr aus der Corona-Zwangspause weiß zunächst keiner so recht, was nun erlaubt ist und was nicht. Auch Jessica Wissmann geht es so, Trainerin bei der TuS Wörstadt, 1974 der erste deutsche Meister im Frauenfußball.
Man wusste gar nicht mehr, was darf man, was darf man nicht. Dann hat es bei uns erstmal ein bisschen gedauert, bis wir ein Hygienekonzept erstellt haben. Ich denke, es wäre ein bisschen einfacher gewesen, wenn vielleicht sogar der DFB einfach eine Entscheidung getroffen hätte, die man übertragen hätte können.
Das aber versäumt der Deutsche Fußballbund. Dagegen entwickelt der Deutsche Olympische Sportbund immerhin einen 10-Punkte-Plan, an dem sich die Vereine orientieren können. Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende im DOSB.
Klar hätten wir uns gewünscht, dass es bundesweit einheitlich so schnell wie möglich wieder zum vollumfänglichen Sporttreiben kommt. Wir sind dann natürlich aber auf die Realitäten auch eingegangen und haben gesagt, wir sind froh um jedes Bundesland, was es wieder ermöglicht, eben Sport zu treiben und dass man natürlich eine gewisse Abhängigkeit da vom Infektionsgeschehen in der jeweiligen Region macht. Das ist natürlich schon auch nachvollziehbar. Insofern kann ich schon verstehen, dass es nicht gerade überschaubar war, wo was möglich ist und wo was denkbar ist.
Oder, um es mit den Worten des deutschen Liedermachers Hannes Wader zu beschreiben, denn was neu ist, wird alt. Und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Je länger der Trainings- und Spielbetrieb dauert, desto besser finden sich die Vereine im Verordnungsdschungel zurecht. Viele Maßnahmen bleiben jedoch widersprüchlich und entbehren jedweder Logik. So gibt es nicht nur unterschiedliche Vorgaben der Länder, sondern auch innerhalb eines Bundeslandes und sogar innerhalb einer Stadt. Zum Beispiel in Köln. Dort trägt Fußball-Drittligist Viktoria am Abend des 21. Oktober ein Geisterheimspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München aus. Ein paar Kilometer weiter empfängt zur selben Zeit Regionalligist Fortuna Köln vor 500 Fans den Bonner SC. Zum Verständnis: Für die dritte Liga entscheidet der DFB, ob Zuschauer in die Stadien dürfen. In der vierten Liga die jeweilige Gastgeberstadt. Zu dieser Spielklasse gehört im Südwesten seit etwas mehr als einem Jahr auch die TuS Rot-Weiß Koblenz. Die erste Mannschaft muss gleich zur Saisonbeginn im September aufgrund mehrerer Corona-Fälle geschlossen in Quarantäne. Je nach Wohnsitz der Spieler sind dafür unterschiedliche Gesundheitsämter zuständig. Pitt Arndt, Vorstandsmitglied im Verein.
Das war ein bisschen kompliziert, muss ich zugeben. Nachdem der erste Fall aufgetreten war, war der erste Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Kreises Main-Koblenz und der Stadt Koblenz. Das ist ein gemeinsames Gesundheitsamt für die Region hier. Aber dann ging es natürlich weiter. Der ein oder andere hat in Neuwied, das ist hier in der Nähe von Koblenz, seinen Wohnsitz, Westerwald, Montabaur, wiederum ein anderes Gesundheitsamt. Und insofern kamen witzigerweise nachher für positive wie auch für negativ getestete unterschiedliche Quarantänezeiten dabei heraus.
Die Empfindlichkeit des PCR-Tests, der kein Virus findet, sondern nur Gensequenzen davon, räumt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Fernsehinterview Mitte Juni ein.
Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben.
Dies bekommt auch der Profifußball zu spüren. Ende Oktober häufen sich in der ersten und zweiten Bundesliga die falsch-positiven Befunde. Betroffen ist unter anderem auch Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern. Erst positiv und dann mehrfach negativ. Abweichende Ergebnisse können unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel Fehler bei der Entnahme der Proben, ein falscher Transport und auch der Zeitpunkt der Entnahme ist entscheidend. Im Moment des Abstriches weist die PCR-Methode nicht nach, ob der Getestete ansteckend oder krank ist. Hinzu kommt, je häufiger der Amplifikationsvorgang wiederholt werden muss, um Virenspuren zu entdecken, desto geringer ist die Viruslast. Was wiederum auch eine Erklärung dafür sein kann, weshalb Menschen, die besonders häufig getestet werden, wie zum Beispiel Profifußballer, mal positiv und dann wieder negativ sind. Dennoch hat bisher noch keiner der betroffenen Vereine rechtliche Schritte gegen ein Labor eingeleitet. Nach Einschätzung des Rechtsanwaltes Gerhard Strate würden die Erfolgsaussichten auch gegen Null tendieren. Denn
wenn der Test falsch ausfällt, er ist ja nicht falsch im Ergebnis, sondern es bedeutet nur, das, was man an Virussubstanz gefunden hat, das ist so gering, dass keine Gefahr besteht, dass der sich weiter vermehrt. Und deshalb eigentlich müsste der Betreffende dann nicht als infektiös bezeichnet werden. Aber das sind Grenzwerte, die im juristischen Streit nie geklärt werden können.
Andererseits können die Testergebnisse natürlich auch falsch negativ sein. Amateurspieler müssen einen Test in der Regel selbst bezahlen. Sind sie positiv, ob nun real oder nicht, fallen die Konsequenzen für sie viel gravierender aus. Denn aufgrund des Ansteckungsrisikos müssen sie natürlich in Quarantäne und können damit weder arbeiten noch Sport treiben. Das bedeutet bei mehreren Fällen innerhalb einer Mannschaft Nachholspiele. Was wiederum den Arbeitgeber in Zugzwang bringt, sich um Ersatz für seine dann freigestellten Arbeitnehmer zu kümmern. Auch in diesem Fall hätte eine Klage des Arbeitgebers, etwa gegen das Gesundheitsamt, jedoch derzeit kaum Erfolgsaussichten, meint Gerhard Strate.
Das ist auch im Grunde ein Problem des normalen Schadensersatzrechts. Aber der Nachweis, dass ein falscher Wert zustande gekommen ist, also der Betreffende nicht infektiös war, der ist ja alleine mit dem Laborwert nicht zu treffen. Im Grunde müsste letztlich die Frage, ob jemand krank ist, durch einen Arzt entschieden werden. Natürlich auf Grundlage dieser Ergebnisse des PCR-Tests, aber er müsste das dann insgesamt überprüfen.
Anders als beim ersten Lockdown, als Vereins- und Schulsport generell untersagt sind, können Kinder und Jugendliche momentan zumindest in einigen Bundesländern unter freiem Himmel Sport treiben. Auch Golfspielen ist nun wieder erlaubt, zum Beispiel in Reitemwinkel, wo sich der Golfplatz grenzüberschreitend von Bayern bis nach Österreich erstreckt. Martin Scholtis, der Manager des Clubs.
Anfang des Jahres war es ja auch allgemein in der Golfbranche so, dass wenig Verständnis dafür da war, dass wir nicht spielen konnten, weil wir haben hier ein Areal bei uns von 55 Hektar.
Auch im Sport nehmen Bürgerinnen und Bürger die Vorgaben von Bund und Ländern nicht mehr wortlos hin. In der Nähe von Köln etwa klagt der Betreiber einer Tennishalle gegen deren Schließung im Eilverfahren gegen die Auflage der Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen. Alle drei Tennisverbände im Land unterstützen dieses Vorgehen und wollen zudem Tennis als erlaubten Individualsport bewertet wissen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Klage Ende November abgelehnt, was Rechtsanwalt Gerhard Strate nicht überrascht.
Die Verwaltungsgerichte, die ja primär erstmal zuständig sind für die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Eindämmungsverordnungen in den Ländern, sind doch relativ zaghaft. Also, dass alles streng am Verhältnismäßigkeitsgebot gemessen wird und auch richtig in den Blick genommen wird, dass dieser Betreiber einer Tennishalle natürlich auch ein, wie die Juristen es nennen, ein Sonderopfer auf sich nimmt, für das er eigentlich entschädigt werden müsste. Das wird sich nicht so schnell durchsetzen in der Rechtsprechung.
Mehr als einen Monat sind Tennishallen, Squash- und Badmintonplätze sowie Kartbahnen inzwischen schon wieder geschlossen. Die Verluste der Betreiber wachsen. Ein Minus machen auch die Mannschaftssportarten bei den Profis, trotz der finanziellen Unterstützung des Staates. Erst Geisterspiele, dann vorübergehend mit wenigen Zuschauern und seit Anfang November nun wieder ohne Fans. Dauerhaft lässt sich das nicht durchhalten, meint Kavi Niromant, Geschäftsführer des mehrmaligen deutschen Volleyballmeisters Berlin Volleys.
Wenn wir Geisterspiele machen müssen über die ganze Saison, da würde ich mir wirklich überlegen, ob wir das machen, weil das ist für uns wirtschaftlich gar nicht darstellbar.
Wenn jedoch dauerhaft keine Zuschauer mehr zu den Spielen kommen, beziehungsweise gar nicht gespielt werden kann, verliert der Publikumssport einen Teil seiner Seele. Und auch seine Gönner, die in die Sportart investieren. So wie im Frühsommer der Berliner Hockeyclub. Präsident Dirk Gassmann.
Ganz konkret bedeutet das, dass von den drei großen Sponsoren, die wir für unsere beiden Bundesligisten haben und für den Jugendbereich, sich zwei dazu entschieden haben, ihr Engagement nicht weiterzuführen.
Gerade für Sportarten, die im Fernsehen nicht so präsent sind und damit auch nur kaum oder gar keine TV-Einnahmen generieren, ist es umso wichtiger, wenn sie staatliche Unterstützung erhalten. Thomas Hertel, Präsident des Landessportbundes Berlin.
Also zumindest ist bei uns über den Landessportbund knapp 1 Million Euro abgeflossen nach den Prüfungen der Anträge, die bei uns eingehen. Wir haben insgesamt etwa 140, 150 Anträge vorliegen. Es werden aber weitere folgen. Stellt sich heraus, dass bei den Vereinen vor allen Dingen natürlich die Frage Mitglieder eine Rolle spielt, obwohl erstaunlich ist, dass eben viele Mitglieder tatsächlich die Treue halten.
Je länger Sport in den Vereinen unmöglich ist, desto stärker wächst die Entfremdung von der Gemeinschaft. Sport ist derzeit vielfach nur individuell möglich. Sollte dieser Zustand über Monate andauern, werden sich Menschen garantiert überlegen, ob sie ihre Mitgliedschaft kündigen, schon aus finanziellen Erwägungen heraus. Dann könnten viele Amateurclubs in große Nöte geraten. Aber nicht nur bei den Amateuren werden die Sorgen infolge der anhaltenden pandemischen Lage immer größer. Auch Profis können arbeitslos werden und in eine prekäre Situation geraten. So wie der Basketballer Yoshiko Saibu. Der 30-Jährige hatte nach Angaben seines früheren Arbeitgebers Telekom Baskets Bonn mehrfach gegen Auflagen in seinem Vertrag verstoßen. Als er Anfang August in Berlin an einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen teilnimmt, wird er entlassen. Die Kündigung habe jedoch nichts mit seiner politischen Meinung zu tun, so die Geschäftsführung des Clubs. Im November haben beide Seiten sich auf einen Vergleich geeinigt. Darin verständigen sich Verein und Spieler darauf, dass Saibu sich mit der Demo-Teilnahme im Rahmen der freien Meinungsäußerung bewege und er auch nicht seine Spielerpflichten verletzt habe. Corona polarisiert und trifft uns alle, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Die Pandemie hat unser Leben in allen Bereichen, in der Arbeitswelt, in unserer Freizeit und auch in unserem Zusammenleben verändert. Und ich habe in meiner Regierungserklärung darauf hingewiesen, dass vor uns 4 lange, schwere Monate liegen, die uns alle vor große Herausforderungen stellen.
Es ist halt alles eine Frage der Perspektive, der Formulierung und am Ende auch des Vertrauens in die mannigfaltigen Corona-Regeln. Oder in sich selbst. Dass vieles, das verbindlich klingt, eher im Ungefähren laviert, daran haben sich auch Sportlerinnen und Sportler inzwischen gewöhnen müssen.